Guten Morgen zusammen. In der letzten Vorlesung hat der Christian Weiß den zentralen Satz bewiesen, dass es immer Basen gibt, dass jeder Vektorraum immer Basen hat. Und nochmal kurz zur Wiederholung. Eine Basis eines Vektorraums hat zwei wesentliche Eigenschaften, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Einerseits ist eine Menge eine Basis, wenn sie linear unabhängig ist. Keinerlei Redundanz, keinerlei Möglichkeit für eine nicht triviale Linearkombination der Null. Und andererseits muss die Basis den gesamten Vektorraum erzeugen. Und ja, wenn ich sozusagen, je mehr Elemente ich in eine Menge dazu packe, irgendwann werde ich es hoffentlich geschafft haben, den gesamten Vektorraum erzeugt zu haben. Spätestens, wenn ich wirklich alle drin habe. Und je mehr ich rausnehme, spätestens wenn ich alle rausgenommen habe, dann ist meine Menge garantiert linear unabhängig. Und das ist eigentlich sozusagen das toll Einfache an dem Begriff Vektorraum ist, dass wie immer ich das mache, wenn ich irgendwo meinen gesamten Vektorraum habe und hier den kleinsten Untervektorraum, den ich mir vorstellen kann, oder den Nullraum, beziehungsweise was den Nullraum erzeugt, nämlich die leere Menge, wenn ich dazwischen drin irgendeine Menge R, die ist linear unabhängig, habe und sozusagen irgendwo ganz am anderen Ende des Spektrums irgendeine Menge E mit der Eigenschaft, dass der Spann von E gleich ganz V ist, also die erzeugt, dann kann ich dazwischen rein eine Basis quetschen. Das heißt, ich kann nicht nur irgendeine Basis finden, sondern ich kann mir die Basis auch relativ gut justieren zwischen sozusagen diese beiden Extrema. Weil der Satz so nützlich ist, in alle Richtungen, habe ich den an der Stelle nochmal kurz wiederholt. Und einen zweiten Begriff, den ich so kurz nochmal wiederholen will, ist die Dimension eines Vektorraums. Die war definiert als die Mächtigkeit einer Basis. Die Mächtigkeit einer Basis, da muss man sich natürlich fragen, ob das wohl definiert ist, ob, wenn ich eine andere Basis nehme, ich dann nicht vielleicht eine andere Mächtigkeit bekomme, eine andere Elementanzahl. Und auch Konsequenz aus diesem Satz war, nein, da geht nichts schief, die Dimension, diese Definition gibt einen wohldefinierten Dimensionsbegriff. Wohldefiniert heißt, der hängt nicht von irgendwelchen Wahlen ab. Wenn zwei Leute hier im Raum das machen, dann kommen die auch zum selben Ergebnis, sofern sie sich nicht irgendwo verdrippeln und verrechnen. Das heißt, so ein Begriff ist wohldefiniert. Ich hatte vor einigen Vorlesungen, und jetzt geht es tatsächlich irgendwie schon weiter, irgendwann mal gesagt, dass irgendwas eine Art Koordinatensystem bildet. Basen ist genau sozusagen die Formalisierung dessen, was man in manchen anderen Situationen Koordinatensystem nennt. Was heißt Koordinatensystem? Naja, jeden Punkt kann ich eindeutig lokalisieren in so einem Koordinatensystem. Und hier in einem Vektorraum läuft der folgende Satz unter der eindeutigen Darstellbarkeit. Also jedes Vektors in einer gegebenen Basis. Jetzt habe ich genug sozusagen als Slogan formuliert. Jetzt will ich tatsächlich den Satz sorgfältig und präzise formulieren. Also, wenn ich eine Basis B gegeben habe, eines Vektorraums V, Dann besitzt jedes V eine eindeutige Darstellung. So besitzt jedes V in V eine eindeutige Darstellung. Als Linearkombination der Basiselemente. V kann ich schreiben. Linearkombination heißt, ich nehme Lambda I, BI und die BI sind in der Basis B und ich nehme, und die Lambda I, die Koeffizienten, sind wie üblich in dem Grundkörper K, der ein für alle Mal jetzt in dem Abschnitt fixiert ist. Und so eine Linearkombination ist natürlich immer eine endliche Summe von den Basiselementen multipliziert mit irgendwelchen skalaren Vielfachen. Also ich pick aus der Basis, mögen sie auch unendlich sein, eine endliche Anzahl, sagen wir n Stück raus, und dann kann ich und dann gibt es Lambda I, sodass sich das V so schreiben lässt. Und das Ganze ist eindeutig. Das heißt, sowohl diejenigen n, die ich aus den möglicherweise unendlich vielen, die ich mir rausgepickt habe, als auch die Lambda Is sind eindeutig. Na, jetzt muss man natürlich das eindeutig sich mal da muss man vielleicht eine Sache dazu sagen. Natürlich, wenn ich meine Basis habe, unendlich viele Elemente. Und wenn ich so irgend so eine Darstellung habe, und habe mir n davon rausgenommen und das ist eine Darstellung. Wenn ich dann jetzt noch 0 mal B194 dazu addiere, irgendein Element, das ich bisher noch nicht hatte, dann sieht das, was hier natürlich steht, vielleicht ein bisschen anders aus, weil der B194 ja da noch auftaucht. Aber das ist natürlich, das will ich als gleich betrachten. Also sozusagen zwei Darstellungen sind gleich, wenn sie... wenn die von 0 verschiedenen Koeffizienten zu den gleichen Elementen BI gehören und dann auch übereinstimmen. Koeffizienten, Basiselemente mit dem Vorfaktor 0 kann ich immer noch beliebig viele dazu schreiben. Das soll nicht an meiner Eindeutigkeit der Basisdarstellung ändern. Ist das klar, was ich mit der Randbemerkung gemeint habe, dass ich das 0 addieren natürlich immer noch möglich ist. Okay, dann versuchen wir das tatsächlich mal durchzuführen. Existenz, Eindeutigkeit, welches davon ist ganz klar? Existenz ist, wird hier vorgeschlagen, Existenz ist klar. Ist klar, denn Basis bedeutet, ja, dass der Spann von B alles ist. Der gesamte Vektorraum, dass ich jedes Element als Linearkombination schreiben kann. Wofür man ein bisschen was tun muss, ist eben besagte Eindeutigkeit. Und dann nehme ich jetzt an, dass ich tatsächlich zwei Darstellungen habe. Wie immer, wenn man Eindeutigkeit hat. Also die eine Darstellung, angenommen, V gleich Summe Lambda mu j bj, ups, j gleich 1 bis n, ist eine weitere Darstellung. Oder vielleicht sollte ich hier erstmal noch einen anderen Index auch mal hinschreiben. J gleich m ist weitere Darstellung von V als Linearkombination in den Basiselementen. Jetzt mache ich sozusagen ein minimales Indizierungsproblem. Hier sind die BJs irgendwelche aus dieser großen Menge und da oben sind es auch noch irgendwelche N-Stück, die haben dann, tragen dann den Index I, aber das sind auch irgendwelche BI aus dieser großen Menge. Jetzt muss ich die irgendwie mal so sortieren, dass ich hier und dort von den gleichen rede. Also wenn hier ein Element auftaucht, das da oben auch auftaucht, dann will ich dafür sorgen, dass sie den gleichen Index bekommen. Also, ich kann das jetzt ganz ausführlich hinschreiben oder ich kann einfach nur sagen, schreibe, sei B0 die Menge aller BI, I gleich 1 bis N, vereinigt die Menge aller BJ, J gleich 1 bis M, die in beiden Summen auftauchen. Also da oben habe ich irgendwelche N-Stück, die ich verlinear kombiniert habe. Da unten habe ich irgendwelche M-Stück, die ich verlinear kombiniert habe. Insgesamt ist diese Menge eine endliche Menge aus höchstens N plus M Elementen, falls sie tatsächlich alle disjunkt gewesen wären, oder beträchtlich weniger, wenn hier irgendwelche gleich sind. Das heißt, ich schreibe die Menge als, ja, ich zähle sie einfach nochmal ab. Ich schreibe die Menge als B, irgendeine Menge BK von K gleich 1 bis irgendein Index, den nenne ich mal N Schlange, und wobei der Index N Schlange ist irgendwo zwischen 0 und N plus M. Naja. Ich zähle die einfach nochmal ab und dann ist natürlich auch das, die erste Darstellung, μ ist die Summe k gleich 1 bis n Schlange, Lambda k bk. Ja, was habe ich denn jetzt mit, wobei Lambda k gleich 0, falls bk nicht in der Menge b1 bis bn drin ist. Vielleicht, ja. Ah, ich gebe denen auch noch ein anderes Symbol. Also, ich schreibe die Summe oben einfach nochmal ab in den Elementen, die ich hier hergenommen habe. Die kriegen jetzt ein anderes Symbol, um die hier von denen zu unterscheiden. Und ich habe ein paar Mal nullmal irgendwas addiert, wenn ich noch die anderen Symbole gebraucht habe hiervon. Und genauso kann ich die zweite Summe, die hier stand, die schreibe ich auch als μ k bk Schlange, k gleich 1 bis n Schlange. Das ist die gleiche Summe, die hier stand, nur für die Symbole, die hier dazugekommen sind, für die Basiselemente, schreibe ich ein paar Mal μ k gleich 0, falls das entsprechende bk Schlange nicht in der Menge der b1 bis bm aus dieser Summe drin war. Das mag jetzt sozusagen ein bisschen künstlich sein, aber damit habe ich endgültig erreicht, dass die Summe tatsächlich über die gleiche Menge von Basiselementen, nämlich über diese Menge, läuft. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich hier eine Summe, V ist zum einen das und V ist zum anderen das. Jetzt kann ich einfach die voneinander abziehen. 0 gleich V minus V gleich, ja, die eine Summe minus die andere Summe. BK Schlange. Und was steht hier vorne dran? Lambda K minus μ K. K gleich 1 bis N. Diese Menge von BKs, oder das ist jetzt hier die Menge B0, und B0 ist ja sicherlich per Konstruktion eine Teilmenge von B gewesen. Ich habe irgendeine kleine Teilmenge von Basiselementen und noch eine kleine Teilmenge von Basiselementen in den Topf geschmissen. Und das Ganze ist immer noch in dem Topf von Basiselementen. Das heißt, diese Elemente BK-Schlange hier, die sind linear unabhängig. Also, ja. Diese Mengen sind linear unabhängig. Wenn die linear unabhängig sind, hier steht eine Linearkombination der Null. Das heißt, Lambda K muss gleich μ K sein, oder? Die Differenz muss gleich Null sein. Aber das heißt doch, die beiden Darstellungen waren in Wirklichkeit gleich, wenn sie sich nur noch um Nullen unterschieden haben. Wie gesagt, ich habe bereits eingangs erwähnt, dass man da immer dazu denken muss, Null mal irgendein Basiselement darf ich trotzdem noch jederzeit dazu addieren. Okay. Fragen soweit? Dann würde ich weitermachen zum Thema Dimension. Wenn ich irgendeinen großen Vektorraum habe, ich habe irgendeinen Vektorraum V und betrachte einen Untervektorraum. Der große Vektorraum V, sagen wir mal, der sei endlich dimensional. Der habe die Dimension n. Irgendeine natürliche Zahl n. Und ich betrachte jetzt einen Untervektorraum. Ist dessen Dimension größer, kleiner, gleich? Was kann man sagen? Wenn ich also sei V ein K-Vektorraum und U in V ein Untervektorraum. Jetzt die Frage, die ich mir stelle, was weiß ich denn, und weiterhin sagen, habe ich als Voraussetzung gestiftet, dass die Dimension von V irgendeine natürliche Zahl, also jedenfalls endlich sei. Es ist ein endlich dimensionaler Vektorraum. Und die Frage, die ich in den Raum gestellt habe, wie vergleicht sich die Dimension von U mit der Dimension von V? Ja, da unten vorne habe ich schon mal gehört, aus der Mitte des Raumes möchte ich es auch noch mal hören. Kleiner gleich. Das ist ein Lemma. Und ich glaube, wenn ich sozusagen wenn ich jeder hätte mit einer Pistole vor dem Kopf das hier gesagt, bevor er irgendwas anderes gesagt hätte. Das ist irgendwie eine ganz natürliche Vorstellung. Ein Unterdingenskirchen sollte bezüglich irgendeinem Dimensionsbegriff kleiner gleich als des Oberdingenskirchens sein. Ich warne nur sozusagen an der Stelle, dass Vektorräume sind unglaublich gutmütig. So eine Randbemerkung, die man wahrscheinlich erst in ungefähr einem Jahr so richtig zu schätzen weiß, wenn hier jemand in die Algebra-Vorlesung kommt, dass für Gruppen, wenn man einfach nur Gruppen, ein Vektorraum ist ja sozusagen eine Gruppe mit ein bisschen mehr, das ist eine abelsche Gruppe und noch eine Skalarmultiplikation. Wenn man die zwei Zusatzsachen vergisst und einfach nur Gruppen hernimmt, dann kann man auch, der Begriff Basis und Dimension würde man da nicht verwenden. Der entsprechende analoge Begriff ist die kleinste Menge, die man braucht, um die Gruppe zu erzeugen. Die Mächtigkeit der kleinsten Menge, die man braucht, um die Gruppe zu erzeugen. Und diese Aussage gilt da überhaupt nicht mehr. Gilt eine analoge Aussage für die Mächtigkeit der kleinsten Menge, nicht. Da gibt es sozusagen, es gibt Untergruppen in großen Gruppen, die schwerer zu erzeugen sind als die große Gruppe selbst. Und das passiert bei Vektorräumen nicht. Ich weiß nicht, wie sozusagen, wie gut man sich das hier vorstellen kann. Ich könnte da, wenn ich nach einer halben Stunde darüber reden würde mit den Begriffen aus dem Anfang der ersten Tagen der Vorlesung, das durchaus auch hier beweisen. Also man braucht gar nicht so viel. Aber was ich eigentlich damit andeuten will, ist, wie gut es uns eigentlich geht, wenn wir mit Vektorräumen arbeiten, dass das sämtliche Intuition wichtig ist. Bei Vektorräumen sind eigentlich keine Fallen gegen die Intuition vorhanden. Und ich will sozusagen wenigstens kurz motiviert haben, dass man ein bisschen Beweis dafür verwenden sollte. Und der Beweis sollte auch irgendwie verwenden, dass wir die Skalarmultiplikation ausnutzen. Und natürlich wird der Beweis verwenden, das, was wir die ganze Zeit als wertvollstes Hilfsmittel haben, ja, die Existenz von Basen. Also, kurz, um sozusagen im nachfolgenden Beweis nicht eine Fallunterscheidung treffen zu müssen, wenn U der Nullraum ist, ist es offenbar richtig. Der Nullraum wird von der leeren Menge als Basis erzeugt. Die leere Menge hat Mächtigkeit 0, da ist kein Element drin, und 0 kleiner gleich, was auch immer der hier auf der rechten Seite steht, denn diese Mächtigkeiten sind immer natürliche Zahlen. Ansonsten, warum habe ich das irgendwie gemacht? U ist ein Untervektorraum, U hat eine Basis. Und eine Basis ist insbesondere linear unabhängig. V wird von n Vektoren aufgespannt. Eine Basis hier hat n Elemente. Das heißt, wie viele Elemente hat diese Basis höchstens? Warum?
Weil sie ja kleiner ist, wenn sie nicht so V ist. Und wenn V kleiner n ist, wenn sie n Vektoren aufgespannt ist, ist halt der maximale n. Also Basis
ist
ja maximal ein Element.
Ja, ich hätte gerne Tatsache ist richtig, ich hätte gerne eine harte Referenz für das. Ich hoffe, ja, vielleicht. Ja, das ist zu intuitiv argumentiert mit dem Dimensionsbegriff. Das stimmt alles. Aber damit haben wir sozusagen schon eine vorgefertigte Intuition dessen, was Dimension eigentlich sein sollte. Ich suche ein hartes Zitat für die Aussage.
Ja, der Untervektorraum ist ja ein Teil des Vektorraums und wenn eine Basis hätte, die größer wäre als der Vektorraum, könnte man dann einen Vektorraum aufspannen, der größer wäre als der eigentliche Vektorraum. Und das kann ich zutreffen.
Im Erzeugungssystem können auch linear abhängige Elemente drin sein.
Ja, aber was, also, die Antworten lassen mich folgende Sache fragen. Laut meinen Notizen sollte irgendwann in der letzten Vorlesung ein Satz vorgekommen sein. Wenn ich den Spann von P Vektoren betrachte, dann sind P plus 1 Vektoren in dem Spann stets linear abhängig. Ist der Satz in der letzten Vorlesung aufgetaucht? Hat irgendjemand mitgeschrieben oder das Ganze oder im Skript nachgelesen? Ist der Satz in der Form aufgetaucht? Also. Okay. Also, ich unterbreche sozusagen aufgrund des Nichtwiederfindens der Aussage, auf die ich eigentlich raus wollte, den Beweis des Lemmas und wiederhole nochmal die andere Geschichte. Also, ich habe ein weiteres Lemma ist die Aussage, dass wenn B1 bis BP linear unabhängig sind, unabhängig. Ich habe eine p-linear unabhängige Vektoren. Und ich nehme ja, die Menge ist linear unabhängig und im Spann dieser p-Vektoren nehme ich mir p plus 1 Stück raus. Die heißen v bis zu v1 bis vp plus 1. Und dann ist die Behauptung, dass diese Menge, die aus p plus 1 Vektoren besteht, immer linear abhängig. Jetzt mache ich die Abstimmung. Wer hat diese Aussage hier an der Tafel schon im Laufe der Vorlesung lineare Algebra gesehen? Wer ist sich sicher, sie nicht gesehen zu haben, obwohl er in allen Vorlesungen anwesend war? Na gut. Die Frage ist, ob ich eher an Halluzination oder an Demenz glauben soll, da ich ja Stimmen in beiden Richtungen höre. Ja?
Ich glaube, der hat es mal an einem Beispiel gemacht, aber so in der Form auch.
Gut, ich in Anbetracht dessen, dass sie sozusagen nicht ganz klar ist, werde ich mich jedenfalls mal kurz drum kümmern, das aus dem Stegreif richtig zu machen. Was ist zu tun? Also diese V1 bis Vp plus 1 sind im Spann der Elemente. Das heißt, ich kann das V1 schreiben als mit irgendwelchen Koeffizienten Lambda 1, 1, B1 plus Lambda 1, 2, B2 und so weiter bis plus Lambda 1. Ja, der letzte, den ich habe, ist BP und das Ganze kann ich natürlich auch mit V2 machen und schließlich kann ich das mit Vp plus 1 machen. Dann der letzte, der hat als vorderen Index immer p plus 1, 1 mal b1 plus und so weiter, plus Lambda p plus 1 p b p. Ja, was will ich tun, um den Satz zu beweisen? Ich will es eigentlich per Induktion beweisen. Hätte ich vielleicht einen Augenblick vorher sagen sollen, dass ich das per Induktion machen möchte. Über die Anzahl p der Vektoren, die ich ursprünglich als linear unabhängig im Raum stehen habe. Also, wenn p gleich... machen wir die ersten beiden Fälle. Wenn p gleich 0 ist, dann habe ich einen Vektor im Spann von 0. Das muss der Nullvektor sein. Und der Nullvektor ist linear abhängig. Daraus folgt v1 gleich 0 ist als einelementige Menge linear abhängig. Und vielleicht auch noch den Fall p gleich 1, obwohl wir den nicht so explizit bräuchten, weil man auch aus der Induktion rausholen könnten, dann ist V1 im Spann von einem einzigen Vektor, V1 ist Lambda 1 mal B1 und V2 ist gleich Lambda 2 mal diesen einen Vektor B1. Das heißt, die beiden Vektoren sind proportional zueinander und der Fall wurde bestimmt letztes Mal diskutiert, dass dann die Menge V1, V2 linear abhängig ist. Und genau genommen kann ich auch direkt hinschreiben, dass Lambda 2 mal V1 minus Lambda 1 mal V2 gleich 0 ist und damit habe ich meine nicht-triviale Linearkombination gefunden. Spannender ist der Induktionsschritt. Das heißt, ich nehme an, dass die Behauptung okay ist für jedem p P-1, wenn immer ich mit P-1 Elementen starte. Das heißt, was habe ich? Wenn immer ich P-Linearkombinationen aus P-1 Elementen habe, dann kann ich die Induktionshypothese anwenden und weiß, dass dann P-Linearkombinationen davon linear abhängig sind. Jetzt kann ich wirklich das verwenden, was hier auf der Seite steht, oder dieser ganz allgemeine Ansatz. Hier habe ich ja noch nichts hingeschrieben. Ich habe ja nur hingeschrieben, dass die VIs Linearkombinationen aus den BIs sind. Und ja, toll wäre es, wenn, sagen wir mal, die letzte Spalte nicht da wäre. Wenn die letzte Spalte nicht da wäre, dann wären sie alle Linearkombinationen aus P-1 Elementen. Und dann könnte ich die Voraussetzung anwenden. Naja, jetzt ist natürlich die letzte Spalte da. Naja, oder ich kann Folgendes sagen. Angenommen, die letzte Spalte ist, falls die letzte Spalte nicht da ist, also das heißt, falls Lambda 1p gleich 0 für alle Lambda jp gleich 0 für alle j, die letzte Spalte ist nicht wirklich da, so sind die VIs im Spann von B1 bis BP-1, und zwar für alle i. Und daraus folgt nach der Induktionshypothese, dass die Menge der VI linear abhängig ist. Eigentlich folgt daraus sogar schon, dass, wenn ich einen weglasse, dass die Menge der V1 bis VP, also ich habe die letzte Zeile jetzt gerade mal vergessen, das sind P-1 Elemente, und daraus habe ich P-Linearkombinationen gebildet, die sind linear abhängig. Naja, wenn die schon linear abhängig sind und ich stecke noch einen dazu, dann ist es erst recht linear abhängig. Also V1 bis VP plus 1 erst recht linear abhängig. Okay, jetzt habe ich aber nur sozusagen den einfachsten Fall irgendwie betrachtet. Denn niemand sagt mir, dass diese Koeffizienten alle auf einmal direkt 0 sind. Ja, was mache ich, wenn die nicht 0 sind? Also erstens, ich habe nicht alle gebraucht. Ich habe ja nur fast alle gebraucht, P von den P plus 1 Stück. Und was mache ich, wenn die da nicht 0 sind? Ich mach sie mir zu 0. Ich mache sie mir zu 0, genau wie ich es bei dem Gauss-Algorithmus zu 0 gemacht habe. Da muss ich natürlich so ein paar Zeilen aufeinander addieren, aber gucken wir mal, was wir damit danach anfangen können. Also, wenn alle 0 sind, bin ich in dem Fall. Das heißt, ich kann annehmen, dass mindestens eins von denen von 0 verschieden ist und ohne Einschränkung, sage ich mal, sei es das letzte. Nach Umnummerieren kann ich ohne Einschränkung annehmen. Sonst ohne Einschränkung ist das letzte von den Lambda P's nicht 0. So, jetzt baue ich mir einfach aus den VIs Schlanges, wo die hinten diese Koeffizienten wirklich 0 sind. Wie mache ich das? Naja, ich addiere ein geeignetes Vielfaches hiervon auf die anderen drauf. Also, wenn ich V1 minus Lambda 1p geteilt durch Lambda p plus 1p mal Vp plus 1 hernehme. Was habe ich gemacht? Ich habe V1, das nenne ich mal V1 Schlange. Ich habe dann ein Vielfaches von Vp plus 1 abgezogen. Und zwar genau so habe ich die Vorkoeffizienten gewählt, dass sich die Terme hier wegfressen. Das heißt, das hier, was die Koeffizienten vorne dran vor b1 bis bp-1 sind, habe ich keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen wurscht. Das Wichtige ist nur, dass das jetzt im Spann von b1 bis bp-1 drin liegt. Und das ganze Spielchen, ich habe jetzt hier eine 1 hingeschrieben, aber das hängt gar nicht an der 1. Ich kann hier eben einfach, das kann ich für alle, wenn ich die 1 ersetze durch ein k, und dann nenne ich das vk Schlange, und dann schreibe ich hier k hin, dann stimmt das auch noch, und zwar, ja, mit wie vielen kann ich das machen? Für k in, mit 1 habe ich es angefangen, und na, mit dem p plus 1 kann ich es nicht mehr machen, da wäre ich, da kriege ich irgendwie den, da kriege ich den Nullvektor, den will ich jetzt nicht mehr haben. Aber bis p kann ich das machen. Das heißt, die vk-Schlange liegen, sind p ein Stück davon habe ich, und die liegen alle hier drin. Das heißt, nach Induktionsvoraussetzung weiß ich, dass die Menge der vk-Schlange, also v1-Schlange bis vp-Schlange, die ist linear abhängig. Es sind p Linearkombinationen von p-1 Vektoren. Ja, was heißt das jetzt? Ich muss jetzt ja noch irgendwie was, ich muss ja irgendwas über die Vs, die Original-Vs ohne die Schlange aussagen. Was mache ich mal? Ich schreibe mir mal aus, was das eigentlich bedeutet, dass die linear abhängig sind. Das heißt, 0 kann ich schreiben als die Summe von μ i Vi Schlange, i gleich 1 bis p, ist p minus, ja, bis p, ja. Und das ist eine nicht triviale Linearkombination. Eine nicht triviale Linearkombination, das heißt, es existiert ein i, sodass das entsprechende μ i nicht 0 ist. Jetzt kann ich mal ausschreiben, was hier eigentlich steht. Da steht μ i, weil was war Vi Schlange? Ich bin jetzt von dem Index k auf den Index i gehüpft, was hoffentlich niemanden verwirrt. Indizes kann man immer umbenennen. Also, was war Vi Schlange? Vi Schlange war Vi minus Lambda. Minus Lambda IP geteilt durch Lambda P plus 1 P mal VP plus 1. I gleich 1 bis P. Und jetzt kann ich das sozusagen nochmal ein bisschen schöner sortieren, dass man genau sieht, was passiert. Das ist die Summe I gleich 1 bis P μ I VI plus, ja, und alles hinten ist ja ein Vielfaches von VP plus 1. Das heißt, das ist Vp plus 1 mit einem großen Vorkoeffizienten, den ich einfach mal ausrechnen kann. Und der große Vorkoeffizient beinhaltet all die Terme und noch das Minuszeichen. Also minus μ i Lambda i p durch Lambda p plus 1 p. Und das Ganze sogar noch summiert, weil so ein Term in jedem Summanden auftritt, 1 bis p. Und was da so genau dasteht, ist mir eigentlich wurscht, was hier in der Summe steht. Was wichtig ist, das ist eine Linearkombination aus den Vi's, i gleich 1 bis p plus 1, die 0 ergibt und die nicht trivial ist, denn 1 von den μi's ist 0, ist nicht 0, und hier ist es ja dabei. Da ist irgendeins von den Dingern, ist nicht 0. Ob das 0 ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht genau beurteilen. Ist aber auch egal, eins von denen ist nicht 0, das heißt, es ist eine nicht triviale Linearkombination, das heißt, die Menge der Vi, V1 bis Vp plus 1 ist linear abhängig. Okay, damit behaupte ich, dass ich diese zentrale Aussage gezeigt habe. Unabhängig davon, ob die bereits schon mal in einer der oder einer ähnlichen Form an der Tafel stand. Zurück zu der eigentlichen Frage, warum ist das Ganze aufgetaucht? Warum wollten wir das wissen? Also jetzt genügt es sich, an der eigentlichen Aussage festzuklammern. Ich hatte gefragt, U hat eine Basis. Wie groß ist denn diese Basis höchstens? Wie viele Elemente hat die höchstens? Ja, so ein bisschen. Ich bin jetzt leider auch auf der vorderen hier. Reicht es schon? Gut. Also, alle Elemente in V, insbesondere alle Elemente in U, sind Linearkombinationen der Basiselemente. Die Basis besteht aus n Elementen. Das heißt, wenn ich n plus 1 hätte, dann wären die linear abhängig. Das heißt, hat eine Basis B1 bis BP und nach dem Lemma, um es mal an der einen Stelle ganz ausführlich gemacht zu haben, ist P echt kleiner als n plus 1. Also, was natürlich bedeutet, das sind ja alles ganze Zahlen, dass p kleiner gleich n ist. Und das war die Dimension von v. Und damit ist das Ganze zu... sind wir eigentlich fertig. Vielleicht noch ein Zusatz, der im Skript noch dazu formuliert ist, aber den ich jetzt nicht ganz ausführlich beweisen will. Schreibe nur als Bemerkung dran und überlasse ihn zum häuslichen Nachrechnen. Wann gilt denn hier Gleichheit? Der Untervektorraum hat die gleiche Dimension wie der Vektorraum, wenn er schon der Vektorraum war. Und zwar genau dann, wenn U gleich V. Also wenn die beiden gleich sind, dann folgt natürlich das. Und für die Richtung muss man sich eine Kleinigkeit überlegen, von der ich denke, dass jeder den entscheidenden Schritt selbst hinkriegt. Okay. Jetzt hatten wir bisher einen einzigen Untervektorraum und dessen Dimension ist kleiner. Spannender wird die ganze Sache, wenn wir mal zwei Untervektorräume haben. Wie können denn die zueinander liegen? Na, die können irgendeinen Schnitt haben oder die können keinen Schnitt haben. Wenn sie keinen Schnitt haben, und wie können die sozusagen, was kann man aus den beiden Untervektorräumen zusammen kombinieren, was kann die Summe sein? Na, die kann alles sein oder die kann ein bisschen weniger als alles sein. Und wenn die Unterräume so waren, dass sie keinen Schnitt, nichts miteinander gemeinsam haben und die Summe alles war, dann hieß es, das war die direkte Summe, aber auch sozusagen alle Kreuz-Quer-Zwischenfälle, kann man sich mal fragen, wie sind eigentlich die Dimensionen zueinander? Und es sind vier Dimensionen offensichtlich im Spiel. Zum einen ist natürlich die Dimension der zwei Unterräume. Macht es für zwei, man könnte sich auch noch kompliziertere Dinge ausdenken, aber zwei ist in der Praxis das, was man wirklich braucht. Und auf der anderen Seite, können die sich schneiden oder nicht? Das heißt, die Dimension des Schnittraums kann positiv sein oder nicht. Und die andere Größe ist die Dimension des Summenraums. Und die wesentliche, ja, Vektorräume sind sowas von gutartig. Es gibt eine universelle Formel, eine universelle Beziehung dazwischen. Egal wie groß der Schnitt oder die Summe ist, egal wie groß der umgebende Vektorraum ist, das gilt immer. Das heißt, das Ding läuft unter dem Begriff Dimensionssatz für Untervektorräume. Das ist ein Satz, also kommt auch anschließend ein Beweis. Also die Voraussetzung ist einfach nur, dass U1 und U2 beide in V Untervektorräume sind. Und dann gilt die Beziehung, die da steht, oder der Beweis etwas länger ist als das, was ich hier an der Stelle auf die Tafel schreiben könnte, werde ich jetzt mal wischen und jeder, der möchte, kann sich vielleicht auch schon mal überlegen, wie er dabei zumindest starten würde, das zu beweisen. Zum Beweis des Dimensionssatzes. Ich möchte sozusagen die Philosophie rüberkriegen, Beweise mögen zwar manchmal mysteriös sein, aber eigentlich tut mir immer das einzig Mögliche. Zumindest Beweise in dem Stadium der linearen Algebra und auf den Übungszetteln gilt das. Was müssen wir eigentlich tun? Wir müssen was über Dimensionen aussagen. Was ist die Dimension? Die Dimension ist die Mächtigkeit einer Basis. Um die Mächtigkeit einer Basis auszurechnen, sollte man mal in der Lage sein, eine hinzuschreiben. Jetzt kann man sich das irgendwie mal als Pfannkuchen vorstellen. Oder irgendwie, ich weiß nicht, wie ich so viele Untervektorräume zeichnen soll. Das heißt, sozusagen das strahlenförmige oder das ebenen oder das raumförmige von Vektorräumen will ich hier weg, das kann ich hier nicht hinmalen. Ich symbolisiere einfach den gesamten Vektorraum mit einem großen Pfannkuchen. Da ist ein kleinerer Pfannkuchen drin, das ist der untere Vektorraum U1. Und es gibt noch einen zweiten Untervektorraum, das ist der Untervektorraum U2. Und der kann mit dem Untervektorraum U1 einen Schnitt haben oder auch nicht. Also jedenfalls gebe ich dem mal die Gelegenheit. Und dann gibt es irgendwie den Summenraum. Und der Summenraum, den würde ich vielleicht mal so andeuten, als U1 plus U2. Wenn ich jetzt irgendwie eine clevere Basis... U1 hat eine Basis, U2 hat auch eine Basis. Aber ich will ja die Basis irgendwie so wählen, dass ich auch noch, das hat auch eine Basis, das hat auch eine Basis. Aber wenn ich irgendwie hier die Mächtigkeiten miteinander vergleichen will, dann sollte ich die Basen irgendwie mal cleverer wählen. Und jetzt kommt mal wieder der Basisergänzungssatz zum Tragen. Eine Konsequenz der allgemeinen Tatsache, dass ich aus jeder linear unabhängigen Menge die zu der Basis ergänzen kann. Der natürlichste Vorgang ist, ich nehme hier das U1 geschnitten U2 und da drin wähle ich mir meine Basis und die kann ich zu der Basis von U1 ergänzen und die kann ich zu der Basis von U2 ergänzen. Sei also B1 bis BD eine Basis von U1 geschnitten U2. Dann gibt es irgendwelche Elemente, mit denen ich das zu der Basis von U1 ergänzen kann. Und ich notiere mal die nenne ich mal E. Also die heißen ED plus 1 bis EP, sodass G1 bestehend aus den da oben, also bis, von B1 bis BD und D plus 1 bis EP Basis von U1 ist. Und vielleicht nenne ich mal das hier B mit Index so einem Durchschnitts, ganz normales B. B mit Index Durchschnittssymbol, weil es irgendwie die Basis von meinem Durchschnittsraum ist. Werde mich nachher noch drauf beziehen müssen. Und genauso kann ich den Satz analog schreiben. Dann gibt es irgendwelche Fs, die beginnen auch bei D plus 1 und gehen bis irgendwo hin, sagen wir Q, sodass B2 gleich bestehen aus von B1 bis BD und jetzt danach die f's dazu gepackt, bis fq eine Basis von u2 ist. Jetzt habe ich nichts getan, nur implizit habe ich damit auch schon natürlich gesagt, dass die Dimension von u1 gleich p ist und die Dimension von u2, die habe ich gerade q genannt, denn die Basis hatte ja gerade die entsprechende Mächtigkeit. Und die Dimension des Schnittraums ist d. Okay. So. Wenn die Formel stimmt, wenn das, wo ich hin will, eigentlich stimmt, wie viele Elemente muss ich dann in U1 plus U2 finden? Wie groß, welche Mächtigkeit muss eine Basis von U1 plus U2 denn sein, wenn das stimmt, wo wir hinwollen? Ja, 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 fast, ja. P plus Q minus D. Das wäre das, wenn ich nach dem rechten Term die obere, Seite, die obere Gleichung auflöse. Hat jemand irgendeinen Verdacht, wie man P plus Q minus D Elemente überhaupt hinschreibt? Kann jemand mir P plus Q minus D Elemente nennen? In dem Kontext gibt es auf die Frage nur eine einzige Antwort. Es gibt nur eine einzige denkbare auftretende Kollektion mit dem, was an der Tafel steht, von so vielen Elementen. Nämlich, ich würde hoffen, dass jemand diese Kollektion mir benennen kann. Oder anders ausgedrückt, ich suche eine Basis für den Summenraum und weiß schon, aus wie vielen Elementen die bestehen sollte. Aus P plus Q minus D. Ja, plus ist jetzt ein bisschen komisch, die Vereinigung. Ja, genau. Also, B1 vereinigt B2. B1 vereinigt B2 besteht konkret aus den Elementen B1 bis BD. Das sind die, die in sogar in beiden drin wären. Dann besteht es aus EP plus 1, ED plus 1 bis EP und die Fs laufen bis Q, ja. Also FD plus 1 bis FQ hat jedenfalls P plus Q minus D Elemente. Und zu zeigen ist nur noch, dass diese Menge, die ich jetzt irgendwie mal mit B plus bezeichne, weil sie die Basis für meinen Summenraum geben soll, ist, dass der Spann, dass, ja, dass es eine Basis ist. Das B plus ist eine Basis von dem Summenraum, von U1 plus U2. Wenn ich das gezeigt habe, dann setzen wir einfach die entsprechenden Dimensionen oben ein und dann habe ich genau die Dimensionsformel. Um zu zeigen, dass irgendwas eine Basis ist, müssen wir immer zwei Sachen zeigen. Wir müssen zeigen, dass die Menge linear unabhängig ist und wir müssen zeigen, dass sie den Raum aufspannt. Also, ich kümmere mich jetzt erstes Mal um das Aufspannen. Also Punkt 1 ist zu zeigen, dass der Spann von B plus gleich U1 plus U2 ist. Nun, B plus ist sicherlich enthalten in U1 vereinigt U2, denn die alle Elemente, die ich da oben aufgelistet habe, die liegen in U1 oder in U2 drin. Und daraus folgt, dass der Spann von B plus enthalten ist in dem Spann von der rechten Seite und der Spann von der rechten Seite ist gerade der Summenraum. Das heißt, von dem, was ich hier zu zeigen habe, in Schritt 1 habe ich schon mal eine Teilmengeninklusion gezeigt. Und die zweite, umgekehrt, verwenden wir, was wissen wir über den Summenraum? Das Tolle an dem Summenraum ist, jedes Element im Summenraum lässt sich als Summe schreiben. Als Summe von einem Element in U1 und in U2. Ich habe nicht gesagt, eindeutig verwende ich auch gar nicht. Umgekehrt ist W in W. So gibt es U1 in U1 und U2 in U2 mit der Eigenschaft, dass W die Summe von dem U1 und dem U2 ist. Was nützt mir das? Das U1, das U1 kann ich schreiben als Linearkombination von dem hier und das U2 kann ich schreiben als Linearkombination von den beiden Mengen, von der großen Menge, die ich jetzt so andeute. Und die Summe davon wird dann einfach eine Linearkombination von den allen. Ich x es mal schnell aus. Also das U1 lässt sich schreiben als Summe Lambda I BI plus Summe Lambda I EI. I läuft hier von D plus 1 bis P und hier von 1 bis N. Und das U2 lässt sich schreiben als Summe μI BI, I gleich 1 bis D plus noch ein paar von den Fs da hinten, also Summe μI FI, I gleich D plus 1 bis Q. Da habe ich nichts anderes hingeschrieben, als dass die BIs und EIs den Raum U1 erzeugen und die BIs und die FIs erzeugen den Raum U2. Und dann ist natürlich W, muss ich einfach nur die beiden zusammensetzen und jetzt gruppiere ich direkt zusammen, dass ich hier vorne die BIs mit den Koeffizienten Lambda I plus μ I habe und danach kommen die Summe Lambda I EI und die Summe μ I FI und jede Summe läuft über das, was sie laufen muss. E gleich D plus 1 bis P und die E gleich 1 bis N. Und was da steht, ist W als Linearkombination von den Bs, den Es und den Fs. Und es sind genau die Elemente, die hier drin waren. Okay. Was habe ich jetzt getan? Das heißt, ich habe ein beliebiges W hergenommen und habe es als Linearkombination geschrieben. Das heißt, warum beschwert sich denn keiner? Wer ist denn W? Danke. Das habe ich, ich habe irgendwie implizit eine Abkürzung wie für den Summenraum U1 plus U2 verwendet. Entschuldigung dafür, bitte. Das N ist falsch, danke. Und unten ist es genauso ein D, denn in dem Schnittraum von der erste läuft nur über D. Danke für den Hinweis. Okay, insgesamt habe ich gezeigt, dass W, was ich irgendwie mal aufgrund der Notizen als Abkürzung für den Summenraum verwendet habe, das ist enthalten im Spann von den BIs, den EIs und den FIs, also wieder unten hingeschrieben. Und das ist einfach, also mit anderen Worten, im Spann von B plus und das ist die umgekehrte Inklusion. Gut, fast fertig, aber noch nicht ganz. Als zweites ist noch zu zeigen, dass die Menge B plus linear unabhängig ist. Wie fangen wir immer an, wenn wir zeigen wollen, dass was linear unabhängig ist? Wir nehmen mal an, irgendwas ist eine nicht-triviale, also ich habe eine nicht-triviale Linearkombination. Also sei 0 oder ich fange an mit irgendeiner Linearkombination und zeige, dass sie in Wirklichkeit eine triviale Linearkombination war. Also ich habe eine Summe Lambda e bi i gleich 1 bis d, d ist die Dimension des Durchschnitts, plus ich habe noch ein paar von den EEs, da setze ich mal die Koeffizienten μs davor, und ich habe noch ein paar von den Fs, da setze ich mal die Koeffizienten sigma davor. Die laufen von d plus 1 bis q, die laufen von d plus 1 bis p. Und wenn die Menge linear unabhängig ist, muss ich zeigen, dass die Lambdas, die μs und die Sigmas gleich 0 sind. Aha. Wenn das stimmt, kann ich jetzt mal kurz tafelschreibfaul sein und das, den ersten Term auf die andere Seite bringen. Gut, hab nichts Besonderes getan, aber warum habe ich diese Kleinigkeit getan? Naja, dieses Element ist in U1 geschnitten, U2. Denn die BIs, die spannen ja von I gleich 1 bis D gerade U1 bis U2 auf. Warum will ich jetzt argumentieren? Nee, die will ich nicht auf die andere Seite bringen, Entschuldigung. Das ist absolut richtig, aber jetzt gerade irgendwie nicht zielführend. Das stand ursprünglich da. Ich bringe irgendeinen der anderen Terme auf die andere Seite. Ich bringe, sagen wir mal, den Term auf die andere Seite, das ist geschickter. Also, das ist so. Jetzt habe ich das Ding auf die andere Seite gebracht. Und was lese ich jetzt ab? Jetzt lese ich mal genau ab, dass der Term ist hier in U2. Denn die ganzen Fs spannen irgendwas auf, was in U2 drin ist. Der Term hier auf der rechten Seite, ich betrachte ihn einfach als Ganzes, all die Dinger spannen was auf, was in U1 drin ist. Aber jetzt sind rechte und linke Seite gleich, das heißt das eine Element, das da steht, liegt in U1 und in U2. Also das ist in U1 geschnitten in U2. Aha, was heißt das denn jetzt? Na, wenn irgendwas in U1 und U2 drin ist, dann kann ich schreiben als Linearkombination von den Elementen, die U1 und U2 aufspannen. Das heißt, das ist gleich irgendwie eine Linearkombination von, ich weiß die Koeffizienten noch nicht so richtig, aber es ist jedenfalls eine Linearkombination I gleich 1 bis D von den BIs. Daraus folgt, ist X, weil es existieren Alpha i mit der Eigenschaft, und das ist die eindeutige Basisdarstellung in U1 geschnitten U2, die ich jetzt verwendet habe, um den Schluss zu tun. Das ist ein Element in U1 geschnitten U2, das kann ich auf eindeutige Weise, könnte sogar hier eine 1 unten drunter schreiben, das Symbol bedeutet, es gibt eindeutige Alpha i, aber ich werde es gleich nicht verwenden. Naja. Ja, vielleicht doch. Gut, jetzt machen wir sozusagen den Schluss von der Bauart nochmal. Das Element hier liegt immer noch in U2. Es steht nämlich immer noch an der Tafel. Das Element hier liegt auch in U2. Was hier steht, ist eine, also wenn wir das hier vergleichen, die beiden Sachen sind gleich, dann kann ich auch, könnte ich auch das auf die andere Seite rüberbringen, also den Term auf die andere Seite rüberbringen, da steht dann 0 gleich eine Linearkombination von den Basiselementen in U2. Ich kann das auch sozusagen umschreiben, 0 gleich Summe Alpha I B I plus die Summe Sigma I F I. Den Term rübergebracht und das Ganze ist irgendwas, was sich in U2 abspielt. Das sind die Basiselemente in U2. Jetzt ist aber, ja, das ist eine Basis. Also B2 ist linear unabhängig. Jetzt habe ich 0 kombiniert aus den Basiselementen hier. Das heißt, es folgt daraus, dass die Alpha Is gleich 0 sind für alle I und die Sigma Is sind gleich 0 für alle I. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Also die Alpha Is sind 0 für alle I und die Sigma Is sind 0 für alle I. Da steht 0. Jetzt machen wir das, was wir hier gemacht haben, nochmal an der Stelle. Hier steht 0 ist gleich und das ist, was hier steht, ist die Basis aus U1. Das heißt, hier raus, mit dem, was wir schon wissen und der Tatsache, dass B1 eine Basis und insbesondere linear unabhängig ist, folgt, dass die Vorkoeffizienten Lambda i und μ i auch alle gleich 0 sind. Nee, jetzt ist aber wirklich jeder 0. Die Alphas, die Sigmas, die Lambdas und die Mus sind alle gleich 0. Das heißt, die Linearkombination, die hier oben stand, war in Wirklichkeit die triviale Linearkombination. Und das heißt, dass die Menge B+, plus, die potenzielle Basis für den Summenraum, tatsächlich linear unabhängig war. Und damit behaupte ich, ist der Beweis vom Dimensionssatz zu Ende. Okay, da ist eine Frage in der Mitte, ja bitte. Warum das hier gilt? Weil es in U1 und U2 ist und jedes Element, das in U1 geschnitten U2 drin ist, kann ich als Linearkombination der Basis von dem Schnittraum schreiben. Ich habe es ahnt, das ist was folgt aus hier. Die Alpha I sind alles 0. Also durchstreichen bedeutet, das ist in Wirklichkeit gleich 0. Nach dem, was wir hier wissen. Und das hier ist jetzt auch nichts mehr wert gewesen, zu 0 geworden. Nach dem, was wir hier wissen. Okay, ein Beispiel dafür, ein Beispiel, das zeigt, dass der umgebende Raum keinesfalls irgendwie endlich dimensional sein muss. Und zwar, wir betrachten den Vektorraum der Polynome über einer veränderlichen mit reellen Koeffizienten und zu jeder reellen Zahl kann ich mir angucken, die Menge UA, das sind diejenigen Polynome, sodass wenn ich das über ein Polynom, so ein Polynom, da kann ich für x einfach die Zahl A einsetzen, dann kommt ein Wert raus, ich kann für die Variable x A einsetzen, also ich kann P an der Stelle A angucken, da kommt irgendwas raus. Und ich möchte mir nur die Polynome rauspicken, wo da 0 rauskommt. Das hat viel Verwandtschaft mit einer Übungsaufgabe vom Zettel. Durchaus. Das ist ein Untervektorraum. Da will ich nichts mehr weiter dazu sagen. Und das Ganze kann ich natürlich, wenn ich ein zweites Element in R mehr gewählt habe, zum Beispiel B, dann kann ich natürlich auch UB, ja, das ist genau das gleiche, das sind die Polynome, die an die an der Stelle B0 sind, auch rausgucken. Okay, das ist alles sehr, sehr riesig. in gewisser Weise sind all diese Räume unendlich dimensional, nein, die sind unendlich dimensional, aber ich will es jetzt nicht zeigen. Und ich werde noch einen weiteren, ich will das Ganze noch etwas endlicher gestalten, indem ich mir hier oben einen Index D dran schreibe und sage, dass der Grad von P kleiner gleich D sein soll. Und D ist beliebig, aber fest. Und das ist immer noch ein Untervektorraum. D eine natürliche Zahl, fest gewählt. So, jetzt die folgende Frage angenommen. Ich gucke Polynome vom Grad 10.000 an. D gleich 10.000. Und ich will jetzt angucken, die Polynome, die sowohl bei der Stelle A verschwinden, als auch bei der Stelle B verschwinden. Wie groß ist der, die Wahrscheinlichkeit sollte ich nicht sagen, ich sollte sagen die Dimension des Unterraums. Wie viel von den Polynomen verschwinden an A und an der Stelle B? Sind die Bedingungen an A zu verschwinden und an B zu verschwinden, sind es unabhängige Bedingungen? Oder können die auch für manche A und B oder für manche großen Grade mal die gleiche Bedingung sein? Dass alle Polynome vom Grad 1.000.000, die an der Stelle 794 verschwinden, die verschwinden auch an der Stelle 795. Die Antwort lautet nein, kommt nicht drauf an. Das ist das, was ich mit dem Dimensionssatz zeigen möchte. Also, die Frage ist, die Dimension, von UAD, das ist eine Sache, die im Wesentlichen auf dem Übungsblatt steht, die Dimension des Vektorraums aller Polynome von Grad kleiner gleich D ist D plus 1. Vorsicht, die Konstanten sorgen dafür, dass da D plus 1 dasteht. Also, wenn ich eine Bedingung noch hinschreibe, dass es an der Stelle A verschwindet, dann ist es die Dimension um 1 kleiner geworden. Also D plus 1 wäre der Raum für Polynomen von Grad kleiner gleich D, minus 1 wegen der einen Bedingung ist wirklich gleich D. Und dieses wegen der einen Bedingung ist im Wesentlichen eine Aufgabe auf dem Übungsblatt. So, jetzt habe ich noch keine Frage formuliert. Also, das ist erst noch die Bemerkung. Die Frage kommt hier. Was ist eigentlich die Dimension von UAD geschnitten UBD? Natürlich, also wenn A gleich B ist, ist die Frage langweilig, wenn ich zwei beliebige, aber verschiedene reelle Zahlen hernehme. Was ist die? Natürlich würde man jetzt irgendwie meinen, naja, mit dem einen geht es die Dimension um 1 runter, wenn ich will, dass es hier bei A verschwindet und hier geht es um 1 runter, wenn ich will, dass es bei B verschwindet, geht die immer um 2 runter. Also die Vermutung ist vielleicht, dass die Dimension, dass es D plus 1 minus 2, neuhochdeutsch D minus 1 ist. Ich hoffe, jeder stimmt mit mir überein, dass das eine gute Vermutung ist. Also ich hoffe, das läuft niemandem gegen die Intuition. Da ist noch eine Frage? Gut. Wie man das beweist, es gibt unglaublich viele Methoden, das zu beweisen. Aber wenn wir jetzt hier schon beim Thema Dimensionssatz sind, dann schlage ich eine davon vor, was die Dimension von UA plus die Dimension von UB, das ist natürlich, beide hatten die Dimension D, das ist 2D, ist gleich die Dimension von UA geschnitten UB plus die Dimension von UA Summenraum mit UB. Das heißt, wenn wir zeigen wollen, dass das Dimension 1 hat, müssen wir nur zeigen, dass das Dimension D plus 1 hat. Das heißt, zu zeigen, ist, dass die Dimension des Summenraums UA plus UB gleich D plus 1 ist. Und das war ja die Dimension des Raums aller Polynome vom Grad kleiner gleich D. Aha, jetzt habe ich hier einen Vektorraum und hier einen Vektorraum und die sollen beide die gleiche Dimension haben. Das heißt, nach dem Lemma hieß es, dass die beiden Räume, das ist gleichbedeutend, dass die beiden Räume gleich sind. Oder anders ausgedrückt, was ich nur zeigen muss, ist, dass die Dimension von UA plus UB echt größer ist als die Dimension von UA. Die Dimension ist D und wenn sie echt größer ist, dann bin ich bei D plus 1 und dann habe ich alles gezeigt, was ich brauche. So, das behaupte ich ist allerdings relativ schlicht zu machen. Was muss ich dafür? Ich muss nur irgendein Polynom finden, das hier drin liegt, aber das nicht hier drin liegt. Was heißt hier drin liegen? Das verschwindet bei A. Das heißt, ich muss mir nur ein Polynom verschaffen, das bei A verschwindet, 0 ist, und bei B nicht verschwindet, nicht 0 ist. Hat jemand eine Idee für so ein Polynom? Ja. Das Polynom x minus a ist der schlichteste Vertreter seiner Art. Der hat die Eigenschaft, dass es bei ist in ua drin. Das verschwindet an der Stelle a, aber p ist nicht in ub drin, denn an der Stelle b kommt b minus a raus und die Punkte waren wirklich verschieden. Das heißt, das liegt nicht da drin und daraus folgt die Behauptung. Okay, der nächste Abschnitt ist ein großes Konfusionspotenzial. Wir haben eine Basis. Eine Basis ist schön und gut. In der Basis können wir alles, jeden Vektor schreiben als Linearkombination dieser Basis. Was aber, wenn wir zwei Basen haben? Dann müssen wir Basiswechsel angucken. Das heißt, wir haben irgendwie einen Vektor, also in dem Kontext sei die Dimension von V endlich. Für unendlich Dimensionale will ich das Ganze nicht angucken. Das ist hier konkret endlich viele Elemente. Das heißt, ich starte mal mit einer Basis B, bestehend aus B1 bis Bn. Basis von V und dann und ich nehme ja meinen Vektor x in V her. X ist erstmal ein abstrakter Vektor in dem Vektorraum und jetzt kann ich nach dem Satz von vorhin den eindeutig als Linearkombination schreiben. Das heißt, x lässt sich schreiben in eindeutiger Weise als Summe Lambda i bi. I gleich 1 bis n. Und diese Lambda i's sind die Koordinaten von x in der Basis, in der Sprechweise, in so einer etwas informellen Sprechweise von Koordinate. Habe ich nie eingeführt im Begriff. Aber trotzdem sind diese x eindeutig, diese Koeffizienten Lambda, eindeutig dem x zugeordnet, wenn ich b kenne. Und die werde ich brauchen und die werde ich manipulieren wollen. Und deswegen schreibe ich sie irgendwie in eine Spalte. Das heißt, Lambda 1, Lambda 2 bis Lambda n, das ist x zugeordnet, aber das ist auch der Basis zugeordnet. Und da mache ich aus sozusagen Unterscheidungsgründen, um das von x selber, was ein abstraktes Element ist in dem Vektorraum, um das davon zu unterscheiden, mache ich dann Pfeilchen drüber. Ein Vektorpfeilchen heißt nicht, dass es irgendein Pfeil in irgendeinem Raum ist. Ich werde gleich sozusagen noch ein Mini-Beispiel machen, um von dieser Vorstellung das Ganze zu lösen. Das sind einfach nur die Koordinaten. Das heißt, wird Koordinatenvektor von x bezüglich der Basis b genannt. Das heißt, wenn ich eine zweite Basis c habe, dann kann ich mir natürlich auch die Koordinaten, C bestehend aus C1 bis Cn eine weitere Basis ist, dann kann ich natürlich x schreiben als Summe μi ci, kann ich das auch eindeutig in der Basis schreiben. Und dann gibt es natürlich auch den Koordinatenvektor von x in der Basis c, der hat dann, das ist der Spaltenvektor, der hat halt einfach die μs als Einträge. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel, das tatsächlich zu machen. Also, Beispiel sei V, dem Vektorraum. Ich bleibe gerne bei den Polynomen, denn die Polynome unterscheiden sich sozusagen so im äußeren Anscheinungsbild deutlich von irgendwelchen Pfeilchen im dreidimensionalen Raum, dass man da sich nicht verwirren lässt, und ich nehme die Polynome vom Grad kleiner gleich 2. Dann ist die Menge b bestehend aus 1x und x² eine Basis, und die Menge c bestehend aus 1x minus 1 und x minus 1 zum Quadrat, die ist sicherlich auch eine Basis. Und wenn ich jetzt ein Polynom p zum Beispiel x² minus 2 gegeben habe, dann ist es erstmal ein Element von dem Vektorraum V. Jetzt kann ich mich fragen, was ist der Koordinatenvektor dieses Polynoms? Der Koordinatenvektor des Polynoms bezüglich der Basis b, ja, da muss ich es einfach nur als Linearkombination von denen hier hinschreiben. Das ist ganz einfach. Also p ist natürlich 1 mal x² plus 0 mal x plus minus 2 mal 1. Das heißt, jetzt kommt die erste Wichtigkeit und die erste Verwirrung. Basen habe ich irgendwann mal gesagt, oder überhaupt sowas, was so geschweifte Klammern um sich drumherum trägt, ist eine Menge. Und eine Menge ist einfach ein Eimer, und in dem Eimer gibt es keine Ordnung. Das heißt, a priori ist Basis eine Menge, ein ungeordnetes Etwas. Aber sobald wir irgendwie reden von, wir nehmen den Koordinatenvektor bezüglich der Basis, müssen wir die Basis irgendwie anordnen. Das heißt, auch wenn ich hier das so hingeschrieben habe, Lambda 1 bis Lambda n, habe ich implizit schon angenommen, dass das Lambda 1 gehört zu B1, zu dem ersten Basiselement, was auch immer das erste ist. Das heißt, ab sofort, wenn immer wir von Koordinatenvektoren bezüglich irgendeiner Basis reden, haben wir eine Basis, das ist eine Menge, und die Menge haben wir irgendwie angeordnet. An der Tafel ist es immer ganz leicht, die Menge steht sowieso angeordnet dahingeschrieben da. Lange Rede, kurzer Sinn, und der Vektor hier, der lässt sich als minus 2, 0, 1 in der einen Basis als einen Koordinatenvektor schreiben, und auch in der anderen Basis lässt er sich als in Koordinaten schreiben, nämlich minus 2, 1. Das ist, wenn man es ausmultipliziert, sieht man das sofort. Und die eigentliche Frage, auf die die nächste Vorlesung dann zusteuern würde, ist, wie kriege ich eigentlich die Umrechnung gebacken von den Koordinaten in einer Basis in den Koordinatenvektor in den anderen Basis? Danke.